Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 394.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Um 15 Uhr. Bei der Fußball-EM steht heute das dritte Viertelfinale auf dem Programm. Dabei spielt Spanien gegen Frankreich. Der gestrige Sieg der deutschen Mannschaft ist nicht nur ein großer sportlicher Erfolg, er lohnt sich für die Spieler auch finanziell. Daniela Mühlenborn.
Mit dem Einzug ins Halbfinale haben die deutschen Nationalspieler ihre EM-Prämien auf 100.000 Euro pro Mann verdoppelt. Morgen entscheidet sich, gegen wen die DFB-Elf im Halbfinale am Donnerstag spielt, England oder Italien.
Die historische Landschaft der Prignitz in Brandenburg. Eine Deutschlandrundfahrt von Nana Brink.
Hier in dieser Ebene kann man sich informieren über die Ursachen dieses Krieges, über die Konkurrenten.
Und über das einfache Volk. Das ist Antje Zeiger, der Leiterin des Museums des Dreißigjährigen Kriegs in Wittstock, besonders wichtig. Der Krieg macht auch vor Wittstock, einer der großen Städte der Prignitz, nicht Halt. Hoch vom Backsteinturm der mittelalterlichen Bischofsburg hört man im Oktober 1636 die Vorboten des Kriegs jenseits der Mauer.
Natürlich gehört eine Geräuschkulisse immer mit dazu, es ist klar.
Es stehen sich gegenüber das schwedische Heer als Schutzherr der Protestanten und die kaiserlichen Truppen der katholischen Liga. Es ist kalt und nass an diesem Oktobermorgen. Der Wind bläst durch die Ebene. 4 Kilometer streckt sich die Aufstellung der 20.000 Mann starken Heere. Auf der einen Seite die Schweden, auf der anderen die katholische Liga. Erst um 2 Uhr Nachmittag beginnt das Töten. Dann schweigen die Waffen bei Einbruch der Dunkelheit. 10.000 Männer bleiben tot zurück, nackt. Denn die Lebenden brauchen alles, die Toten nichts. Gesiegt haben übrigens die Schweden in einer der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Kriegs. Hätten sie verloren, wäre der Krieg zu Ende gewesen, wahrscheinlich. So dauert er noch 12 weitere Jahre.
Die Prignitz hat wahrscheinlich mehrere Herzen, die an verschiedenen Orten schlagen. Aber ich denke mir, das ist schon so eine Hauptschlagader hier, das Königsgrab in Sardinen, weil wir natürlich auch in die Bronzezeit zurückgehen und auf die frühe Besiedlung der Prignitz damit einen Hinweis haben.
Genau das ist der Punkt, worum sich ja unser Sedin-Projekt und auch das zentrale archäologische Orte-Projekt ja dreht. Wir wollen die archäologischen Leuchttürme der Prignitz, so muss man das sagen, das Beste, was wir haben in der Prignitz an Archäologie, das wollen wir also archäologisch, museal und touristisch erschließen und an den Mann bringen.
Jens May und Ortrud Effenberger wissen genau, wo sie hinlaufen an diesem Frühsommertag. Mitten in ein Waldstück rein, idyllisch gelegen zwischen wogenden Feldern nahe Sedin, einem kleinen Dorf in der Prignitz. Der Blick geht kilometerweit durch welliges Ackerland. Der Archäologe vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und seine Kollegin vom Denkmalschutz des Landkreises haben das Projekt mit dem etwas sperrigen Titel »Zentrale archäologische Orte« ins Rollen gebracht. Die Idee ist so simpel wie naheliegend. Über 3000 archäologische Fundstellen gibt es in der Prignitz. Die spektakulärsten sollen für Touristen erlebbar werden. Bislang waren sie gut versteckt. Eine der zentralen Orte liegt, quasi unsichtbar, in diesem Waldstück.
Wir laufen direkt um das Königsgrab herum. Es ist für den Laien immer ein großes Problem. Was Sie sehen können, ist also eine Hügelaufschüttung. Wir haben seit 2000 den Grabhügel neu vermessen. Wir wissen heute, dass er an seiner Basis einen Durchmesser von 64 Metern hat, dass er 10 Meter hoch war, so muss man das fast sagen. Er nimmt eine Fläche von insgesamt 3200 Quadratmeter ein. Das ist also ein Drittel Fußballfeld. Das kann man also so im Grunde genommen überhaupt nicht erkennen. Mit diesem Grabhügel sind eben eine Vielzahl von Superlativen verknüpft. Es ist sozusagen das Grab der Gräber in Brandenburg. Anders kann man das überhaupt nicht sagen. Der stammt aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Er ist also so ungefähr 60 Jahre älter als die ersten Olympischen Spiele, die in Griechenland ich hoffe, das ist jetzt exakt 776 vor Christus verortet sind, also ein wenig älter, gleich alt mit der Gründung der Stadt Karthago in Nordafrika. Das ist ja vielen Leuten ein Begriff. Also wir haben dieses bronzezeitliche Monument in der jüngeren Bronzezeit. So etwa ab 1200 vor Christus erlebt dieser Raum eine richtige Blüte, so kann man das sagen. Man muss sich die Besiedlungsdichte ungefähr so vorstellen wie heute, vielleicht noch ein bisschen mehr mit der Verteilung der Dörfer. Und das Besondere in diesem Raum ist, dass sich hier vor allen Dingen anhand der Gräber eine Oberschicht zu erkennen gibt, eine soziale Oberschicht zu erkennen gibt, die bronzezeitliche Elite. Die Herrscher geben sich zu erkennen anhand überdimensional groß gebauter Grabhügel auf der einen Seite und ganz prächtiger Grabausstattungen.
Gebückt sitzen die beiden Denkmalpfleger in der Grabkammer. Langsam gewöhnen sich die Augen an das Dunkel.
Also wir sehen einen Raum, einen ganz bewusst konstruierten Raum, der besteht aus 9 im Kreis aufgestellten, senkrecht aufgestellten, relativ großen Steinen, die so eine Höhe zwischen 1,50 Meter und 1 Meter haben. Es handelt sich um eine männliche Hauptbestattung und vermutlich 2 weibliche Mitbestattungen. In dieser Dimension absolut einmalig.
Die Funde aus der Grabkammer sind heute natürlich im Museum in Potsdam. Aber nicht weit entfernt, zwischen den Bäumen, steht eine große bunte Tafel mit vielen Bildern, die dem Besucher zeigt, was die Arbeiter 1899 alles im Königsgrab gefunden haben.
Das Zentrum bildet sozusagen diese Amphore, die aus Bronzeblech hergestellt ist und die mit Buckeln dekoriert ist. Die enthielt die verbrannten Überreste der Hauptbestattung des Mannes, ein 30- bis 40-jähriger Mann, zu dem wir heute relativ respektvoll sagen, das ist der Fürst von Sedin oder der König von Sedin.
Nicht einmal 10 Kilometer von Wittstock, dem Zentrum der Prignitz entfernt, liegt an einer Landstraße hinter hohen Backsteinmauern.
Der Ursprungsort für den Heiligen Grab, ja.
Joachim Wacker vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege geht mit glänzenden Augen um die backsteinrote Kapelle herum. Sie ist Teil des bis ins Mittelalter zurückreichenden Stifts zum Heiligen Grabe, eines der ältesten noch erhaltenen Klosteranlagen in Brandenburg. Hier soll es ein sogenanntes heiliges Grab gegeben haben.
Ich habe hier mal ein Bild davon. Und zwar ist es ein Miniaturgrab, ein sogenanntes Scheingrab, gewölbt. Und das wurde angelegt als Wallfahrtsstätte. Wir haben also in diesem Grab oder um dieses Grab herum 500 mittelalterliche Münzen gefunden, die zum Großteil ins 13. und 14. Jahrhundert datieren.
Das Kloster wurde nach der Reformation protestantisch, überstand trotz massiver Zerstörung sogar den Dreißigjährigen Krieg.
Es ist eines der Klöster, die wirklich noch eine Nutzung haben, eine ursprüngliche Nutzung heute auch noch haben und dadurch natürlich auch eines der besterhaltensten ist.
Heute leben und arbeiten auf dem Stiftsgelände zum Heiligen Grabe die Stiftsdamen, Frauen, die beschlossen haben, ein Leben in einer religiösen Gemeinschaft zu führen. Allerdings nicht hinter verschlossenen Mauern wie in früheren Jahrhunderten. Das Stift ist offen, jederzeit und für jedermann. Die Äbtissin Friederike Ruprecht.
Ursprung dieser Gründung hier, das heilige Grab Jesu in Jerusalem. Und da kann man ja auch wieder zeigen, dass in der Kreuzritterzeit und noch eine Weile danach in ganz Europa sich heilige Gräber verbreiten, die an das Grab Jesu in Jerusalem erinnern sollen. Das heißt, die Leute sagten, wir brauchen nicht nach Palästina zu pilgern, wir haben eigentlich unser heiliges Grab vor Ort.
Die Geschichte in Freienstein beginnt erst einmal wie viele heutige Geschichten in der Prignitz.
Man sieht noch gar nichts, nee. Wir laufen jetzt gerade auf dem Gelände, was bis vor 3 Jahren noch Schule war. Und diese Schule musste vor 3 Jahren leider schließen, weil Freienstein nicht mehr genügend Schüler hat. Ne?
Jetzt ist die Schule ein Museum. Das braucht Freienstein mehr als eine Schule. Freienstein, Ein kleiner Ort, knapp 15 Kilometer von Wittstock gelegen, nahe der Autobahn Berlin-Hamburg. Rund 950 Einwohner, zum ersten Mal urkundlich erwähnt 1263. Die Stadt aber gibt es schon länger, genauer gesagt die Altstadt. Die Stadt, die man nicht mehr sieht. Die Stadt, die die Erde verborgen gehalten hat. Über 700 Jahre. Für den Ausgrabungsingenieur Thomas Schenk beginnt hier an der alten Schule sein ganz persönliches Abenteuer. So oft ist er den Weg in die Felder gelaufen.
Das kann ich nicht erzählen. Ja, ich bin auf Freienstein eigentlich aufmerksam geworden. Wann war das? Ende 1999. Da war ich noch Student und bin hier oben unterwegs gewesen mit Bekannten. Und wir sind einfach mal nach Freienstein gefahren, weil der eine Kollege erzählte, ja, hier gibt es so eine mittelalterliche Stadtanlage, die liegt unter dem Acker und man sieht eigentlich gar nichts an der Oberfläche. Und ich habe damals als Student nach einem Abschlussprojekt gesucht für meine Diplomarbeit, also nach einem Diplomthema, und stand dann hier oben damals im Winter, das war alles weiß vom Raureif. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, so eine Riesenfläche. Das alte Freienstein ist ja eine relativ kleine Stadtanlage, also mehr so dörflicher Charakter, wenn man da heute so durchläuft oder durchfährt. Und hier oben auf der leichten Anhöhe so eine Riesenfläche, wo die Stadt also deutlich größer gewesen ist ursprünglich.
Dann fängt Thomas Schenk zusammen mit ein paar Studenten an zu graben, hier und da. Und immer wieder stoßen sie auf alte Kellerreste. Langsam fügt sich ein unglaubliches Bild zusammen. Eine Stadt aus dem 13. Jahrhundert, versunken im Ackerboden.
Ja, wenn man jetzt hier oben steht und man lässt den Blick einmal so ringsrum schweifen, im Grunde bis zum Horizont, dort wo diese Baumreihe langläuft, bis dahin stand diese alte Stadt. Das Ganze ist also ein Areal von etwa 25 Hektar Größe. Und damit ist das alte Freienstein größer gewesen als Pritzwalk beispielsweise, größer als Perleberg. Und etwa genauso groß wie Wittstock. Und dann habe ich da auch gestanden und geguckt, dachte, das kann doch nicht wahr sein, so eine Riesenfläche. Und theoretisch müssten ja überall diese Gebäudereste noch drinnen stecken. Und es ist genauso. Es ist wie ein kleines Pompeji hier.
Aus dem frühen 13. Jahrhundert. Eine Stadt mit gepflasterten Straßen, Holzhäusern in Reihe und Glied, mit Kellern, Brunnen, einer Burg und einer Kirche. Eine wissenschaftliche Sensation in der Prignitzer Erde. Freienstein ist der seltene Fall einer komplett erhaltenen Stadtwüstung. So nennen die Wissenschaftler eine untergegangene Stadt.
Das ist also keine Siedlung gewesen, die irgendwie wild angelegt wurde und dann gewachsen ist nach und nach, sondern das Spannende, was wir hier eben tatsächlich nachvollziehen können, ist, dass diese Stadt ganz offensichtlich planmäßig angelegt worden ist. Stadtplanung im 13. Jahrhundert.
Die deutschen Siedler, die das Land von den Slawen im 12. Jahrhundert erobern, lassen sich hier im Grenzgebiet zwischen Brandenburg und Mecklenburg nieder. Der Bischof von Havelberg, so vermutet man, will hier einen Marktplatz errichten. Mit Straßen natürlich.
Als ich im Jahr 2001, nachdem der Bauer hier wieder tief gepflügt hatte, über das Feld lief, da kamen genau an dieser Stelle Unmengen von Feldsteinen an die Oberfläche. Und damals wussten wir noch nicht so genau, um was es sich hier handelt, aber irgendwas musste es sein. Und wir haben dann mit Studenten im Jahre 2002 hier angefangen, mal kleine Probegrabungen zu machen und waren nach 25 cm auf der Pflasterstraße drauf. Wir haben gedacht, wir trauen unseren Augen nicht. Das kann nicht sein, hier wird seit 700 Jahren drauf geackert und wir graben 25 cm runter und stehen plötzlich auf einer Pflasterstraße drauf.
Warum ist das alte Freienstein untergegangen?
Die Stadt hatte offensichtlich ihre Privilegien verloren. Und man kann wohl auch vermuten, dass die Stadt hier oben schwer zu verteidigen war. Nicht, dass es so eine leichte Hochfläche. Der Stadtgraben, der hier existierte, der ist immer trocken gewesen. Da war nie Wasser drin. Und die Neugründung hier oben in der Dosseniederung, die liegt also deutlich tiefer.
Somit sind fast alle Geheimnisse der versunkenen Stadt Freienstein gelüftet. Fast. Nur etwas will Thomas Schenk noch finden.
Auf jeden Fall die Kirche. Weil die Kirche einfach mit dazugehört zu einer mittelalterlichen Stadtanlage. Das sind alles gläubige Christen gewesen.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Nana Brink. Ton Alexander Brennecke, Regie Roswitha Graf, Redaktion Margarete Wohlern. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2012. Manuskript und eine Online-Version der Sendung finden Sie im Internet unter dradio.de.
WDR 5 Nachrichten.
Um 20 Uhr. Die EU-Kommission will einer ganzen Reihe von Euro-Ländern mehr Zeit geben, ihre Schulden abzubauen. Die Kommission schlug vor, dass unter anderem Frankreich und Spanien erst 2 Jahre später die EU-Obergrenze für die Neuverschuldung einhalten müssen. Bis dahin werden sie nicht bestraft, wenn sie ein Haushaltsdefizit von mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes haben. Die Finanzminister der EU müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht ist es bewölkt mit einigen Schauern und nur vorübergehend etwas aufgelockert. Es kühlt ab auf 10 bis 4 Grad. Am Tag scheint gelegentlich die Sonne und es bleibt überwiegend trocken bei 12 bis 19 Grad. Der Freitag wird bei ähnlichen Temperaturen wieder regnerisch. Die Zeit 20.05 Uhr.
WDR 5 Tischgespräch.
Heute aus einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg, aus einer wunderschönen Altbauküche mit Blick in den Garten. Ich bin zu Gast bei Harald Martenstein, Journalist und Schriftsteller.
Ich habe als Schüler für die Schülerzeitung geschrieben, mich dann als Abiturient erstmal für einigermaßen absurde Fächerkombinationen eingeschrieben, Ethnologie, Afrikanistik und Pädagogik war mein erster Versuch. Dann nach einigen Zwischenstationen bin ich bei Geschichte und Romanistik gelandet. Ich weiß heute nicht mehr genau, welche berufliche Zukunft ich mir da versprochen habe, denn dass ich nicht unbedingt Lehrer werden möchte, ist mir ziemlich schnell klar geworden.
Aber Journalist ergibt sich jetzt auch nicht unbedingt aus solchen Fächerkombinationen?
Nee. Ich habe nebenbei, um Geld zu verdienen, geschrieben.
Für Zeitung?
Ja, zuerst für das Wiesbadener Tagblatt in Wiesbaden, so eine kleine Zeitung, die damals, glaube ich, so 25.000 Auflage hatte. Später, als ich in Freiburg studiert habe, ist es die Badische Zeitung gewesen. Da war ich Lokalreporter, jemand, den man zu den Terminen geschickt hat, auf die Redakteure keine Lust hatten. Das war eigentlich eine ganz gute Schule, denn ich habe, wenn ich da bei Einweihungen von Neubauten war oder bei Volksfesten oder bei 90-Jährigen, denen der Bürgermeister gratulierte, das waren so die Termine, die ich da zu machen hatte, mir immer überlegt, wie man da was rausholen kann. Also wie man diesem einigermaßen routinierten Ablauf eines Ereignisses irgendwie eine Geschichte abbringen kann.
Also da kamen schon diese kleinen Beobachtungen im Alltag, die man dann ja auch in ihren Glossen sehr gut
findet. Ja, im Grunde kommt es beim Kolumnenschreiben ja aufs Gleiche an, ja. Also aus einem Thema in irgendeiner Weise einen Funken zu schlagen.
Aber so das klassische Abbilden, die Faktenberichterstattung, das ist nie so Ihr Ding gewesen. Ne? Sie schreiben dann schon lieber wirklich Ihr eigenes.
Ja, ich habe wirklich alles gemacht als Journalist, alles. Ich habe Polizeimeldungen geschrieben, ich habe beim Wiesbadener Tagblatt als Redaktionsnachtdienst da gesessen und ließ mich anrufen von Fußballtrainern oder Schiedsrichtern, die mir erzählten, wie irgendein Fußballspiel in der 7. oder 8. Liga gelaufen ist. Und daraus musste ich dann so einen Spielbericht basteln. Ja, die waren natürlich alle total parteiisch, weil es rief immer einer von einer Mannschaft an. Und ich musste dann versuchen, also dieses Parteiische in so einen halbwegs objektiven Spielbericht umzumünzen. Ich habe Reportagen geschrieben, Essays geschrieben, eigentlich alles. Ja. Es gibt, glaube ich, ein Börsenbericht im Wirtschaftsteil, das habe ich nie gemacht, ja, aber sonst alles.
Das ist die hohe Kunst, das muss man ja auch erstmal können, verstehen. Ne? Aber am liebsten schreiben Sie Glossen, oder?
Ja.
Und wann hat das angefangen?
Schon in den Lokalredaktionen, für die ich gearbeitet habe. Es ist ja bei den meisten Zeitungen so, dass es eine Lokalspitze, eine Lokalglosse gibt. Da gab es dann auch so gezeichnete Köpfe der Leute, die das verfassten. Und ich schon früh angefangen, mich für diese Form zu interessieren, auch ein bisschen aus Faulheit, ehrlich gesagt. Denn wenn man da saß und sich eine lustige Glosse einfallen ließ, dann musste man nicht raus zu Terminen und rumrennen, sondern man blieb schön im Warmen an seinem Schreibtisch und hatte nichts anderes zu tun, als sich was Lustiges einfallen zu lassen. Das kam mir ganz attraktiv vor. Und man bekam das gleiche Geld dafür, wie ein freier Mitarbeiter, der erstmal mit dem Bus, der bekam das Gleiche, ja.
Wie finden Sie denn eigentlich Ihre Themen? Gibt es da einen Redakteur, der sagt, hier, mach das? Oder sagen Sie selbst, ich möchte gern da und dazu schreiben? Wie geht das?
Ganz unkompliziert. Meistens schreibe ich das, über das ich schreiben will und schicke es an die Redaktion. Dann meldet sich mich überhaupt niemand und es steht dann halt so in der Zeitung. Manchmal ist es so, dass es gibt einen Kollegen bei der Zeit, der mich betreut, ja, Jürgen von Rutenberg, das ist mein Redakteur, der ruft hin und wieder an und möchte was anders haben, meistens mit gutem Grund. Themenvorschläge von Seiten der Redaktion kommen selten. Ich würde sagen, 2 oder 3 Mal im Jahr werde ich gebeten, ein bestimmtes Thema zu nehmen.
Nicht jeder Journalist wird auch Romanautor. Was hat Sie bewogen, sich auch in Literatur zu wagen?
Ja, ich musste. Ja, es ist ja so, dass das Buchwesen stark heute von Literaturagenten und Agentinnen beherrscht wird. Und diese Leute sind auf der Suche nach Autoren, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, eine gewisse Akzeptanz beim Publikum und bei denen deswegen absehbar ist, dass Romane von ihnen auf ein gewisses Interesse stoßen würden. Das Handwerkszeug des Journalisten ist ja bereits die Sprache, ja. Und ein Journalist sollte, wenn er seinen Beruf ordentlich gelernt hat, durchaus in der Lage sein, auf verschiedenen Feldern zu arbeiten.
Trotzdem, es ist ja nochmal was anderes, ne? Vor allem ja. Viel längere Texte.
Ja, genau, bei meinem ersten Roman Heimweg.
Eigentlich eine Nachkriegsgeschichte.
Ja. Mhm. Ja, das ist die Geschichte eines Mannes, der aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt und dann feststellen muss, dass die Frauen sehr viel stärker und selbstbewusster geworden sind. Und es war ein Versuch zu zeigen, wie gedemütigt und geschlagen und verloren diese Kriegsheimkehrer waren und wie wenig sie eigentlich gebraucht wurden, nachdem sie da zurückkehrten. Ja.
Da steckt ja ganz viel eigene Familiengeschichte drin.
Da steckt
drin,
viel, ne? Familiengeschichte drin, ja. Ist so, dass dieser Mann aus dem Krieg zurückkommt und erstmal aus dem Zug steigt, nach Hause geht, es holt ihn keiner ab. Ein Schlüsselgedanke ist, der Kriegsheimkehrer hat Verbrechen begangen, ja, im Krieg. Er hat einen kleinen Jungen erschossen, ohne dass dazu eine große Notwendigkeit bestanden
hätte. Und das
hätte.
War Ihr Großvater?
Nein, das habe ich mir ausgedacht. Ja, es gab schon andere Dinge, aber ich wollte nicht zu nah an der Wirklichkeit sein. Ne. Aber das ist das Thema, ja, meines Großvaters. Das sind aber diese Generation, ja, die ich als Kind und als Jugendlicher kennengelernt habe, oft sehr sympathische und liebenswerte Menschen gewesen. Mein Großvater habe ich sehr geliebt, ja. Er war ein toller Großvater, ja. Ich bin immer überrascht, also ich halte das für dumm geradezu, wenn man so tut, als ob Leuten, die im Krieg Verbrechen begangen haben, das so anzusehen wäre. Beziehungsweise, als ob jeder, der schlimme Dinge getan hat im Leben, nicht auch eine andere Seite haben könnte. Ich glaube nicht an irgendeine Kollektivschuld. Ne? Ich glaube, jeder Mensch ist für das verantwortlich, was er selber tut. Ja? Und die Nachgeborenen tragen keine Schuld. Ja? Sie tragen eine gewisse Verantwortung. Man muss, wenn die Eltern sterben, muss man ihre Schulden bezahlen, wenn welche da sind. Ja? Und man muss vielleicht die Wohnung leer räumen und solche Dinge. Und das Gleiche gilt auch für die Geschichte. Immer wenn ich auf so deutschen Selbsthass stoße, werde ich ein bisschen misstrauisch. Ja? Denn das ist keine produktive, keine gute Haltung. Ja? Sich selber zu hassen, ist keine Haltung, mit der man weit kommt. Ja? Es ist ja so, wenn Sie irgendetwas Negatives, irgendein Negativverhalten typisch deutsch nennen, dann kriegen Sie in Deutschland immer Beifall. Ja? Wenn Sie das in Frankreich oder in den USA versuchen, dann wird man sagen, spinnst du? Ja, das ist dieses deutsche ramponierte Selbstbewusstsein, wofür es gute Gründe gibt, aber was nicht sehr produktiv ist. Man muss einen Weg finden, ohne irgendeinen blöden Nationalismus oder Hyperpatriotismus zu verfallen, das als normal zu akzeptieren, ja, eben deutsch zu sein, so wie andere halt Isländer sind.
Glauben Sie, das ist eine Frage der Zeit? Also, dass jetzt so die kommenden Generationen das einfach dann auch irgendwann vergessen haben werden?
Ja, das ist sicher ein Problem meiner Generation, der unmittelbar nach dem Krieg Geborenen. Bei den nachfolgenden Generationen stellt es sich von Generation zu Generation in geringerem Maß, ja. Ich merke das an meinem Sohn, ja.
Ihrem Sohn, der jetzt 21 ja. ist.
Ja, mein Sohn, der 21 ist. Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Wir waren in London im Wachsfigurenkabinett Madame Tussaud. Und da steht auch Adolf Hitler in Wachs. Und der ist bei allen Besuchern super beliebt als Fotoobjekt. Also man sieht Japaner und Amerikaner und aus aller Herren Länder, die lassen sich da mit Hitler fotografieren. Mein Sohn wollte unbedingt sich auch mit Hitler fotografieren lassen. Und ich hatte da so eine Scheu, als ob man sich ansteckt bei Hitler. Und ich habe ihn dann nicht fotografiert mit Adolf Hitler. Erst als wir wieder zurück waren, dachte ich, eigentlich ist das Aberglaube, dem du aufgesessen bist. Ja, was geht denn von dieser Wachsfigur aus? Nichts. Was ist das denn?
Der schwierige Umgang mit der deutschen Vergangenheit.
Ja.
Was hatten Sie eigentlich selbst für einen Vater?
Ich bin ein Scheidungskind. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt. Da war ich 6 Jahre alt. Und dann habe ich dieses typische Scheidungskindleben geführt, nämlich alle 14 Tage am Wochenende bei meinem Vater zu sein. Das war damals noch nicht so üblich, ja. Wie heute, so 1960 herum, galt es auch noch als sehr unschicklich, so eine Scheidung. Ich hatte eine, glaube ich, gute Beziehung zu meinem Vater, obwohl ich natürlich traurig bin darüber, dass ich nicht mehr von ihm hatte.
Ja. Lebt er noch?
Der ist vor kurzem gestorben.
Ich habe schon den Eindruck gewonnen, dass Sie ein ganz gutes Verhältnis haben.
Ja, das denke ich schon auch, ja. Vielleicht sind diese Vater-Sohn-Beziehungen doch anders als Mutter-Tochter- oder Mutter-Sohn-Beziehungen. Wir reden gar nicht so wahnsinnig viel miteinander.
Männer müssen nicht viel reden.
Wir reden nicht viel miteinander. Ja, wenn dann vielleicht mal über Fußball und sowas, ja. Oder wir sitzen zusammen in der Kneipe oder wir machen zusammen eine Bergwanderung, ja. Und bei so einer Bergwanderung kann es schon sein, dass wir 2 Stunden wandern und nichts sagen, ja. Und ohne, dass wir jetzt das Gefühl hätten, das ist schrecklich, ja. So, sondern das ist eben einfach so. Man ist zusammen und man steigt ja diesen Berg hoch.
Ja. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja. 2 Frauen, die schweigend miteinander einen Berg hochsteigen.
Da hätte man, ja, die hätten beide das Gefühl, mit unserer Beziehung stimmt was nicht, ja.
Das war das Tischgespräch auf WDR 5. Heute mit dem Journalisten und Schriftsteller Harald Martenstein. Mein Name ist Kirsten Pape.
Kulturradio vom RBB. Heute endet die Hörstückreihe »Das Beste aus meinem Liebesleben« von und mit Axel Hacke. Der Autor will abschließend zeigen, wie man sich in seiner Beziehung menschlich weiterentwickeln kann. Der Hochzeitstag heißt diese Folge.
Immer versuche ich, mich menschlich zu entwickeln. An unserem letzten Hochzeitstag habe ich einen großen Schritt nach vorne gemacht, im Grunde genommen 2. An unserem letzten Hochzeitstag wusste Paola morgens nicht, dass es unser Hochzeitstag war. Sie hatte nicht daran gedacht, nur ich hatte daran gedacht, aber ich sagte nichts. Wir gingen vor der Arbeit zusammen Kaffee trinken. Das machen wir manchmal, nicht nur an Hochzeitstagen. Nach ein paar Minuten nahm ich ein rotes Schokoherz aus der Tasche, gab es Paola und sagte, ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass heute unser Hochzeitstag ist. Das war gelogen, denn natürlich wusste ich, dass sie es nicht wusste, denn wenn sie es gewusst hätte, wäre sie mir gleich in der Früh um den Hals gefallen, hätte mich geküsst. Paola betrachtete das Herz, legte es auf den Tisch, fiel mir um den Hals. Ich sagte, Blumen bekommst du auch, ich habe sie schon ausgesucht im Blumenladen. Wie schön, dass du an alles denkst, seufzte sie. Mittags verließ ich das Büro, ging zum Blumenhändler, kaufte die Rosen, die ich tags zuvor bestellt hatte, und ging damit heim. Unterwegs traf ich Thomas, den Friseur. »Hast du Hochzeitstag?« rief er. »Woher weißt du das?« »Dann ist der Strauß zu klein. Er müsste 3-mal so groß sein.« Beinahe wäre ich zurück zum Blumenladen gegangen. Der Strauß kam mir mickrig vor. 15 Rosen. Warum hast du nicht 45 gekauft?« dachte ich. »Warum bist du nicht zu großen Gesten fähig?« Ich bin ein Mann, dem man am Blumenstrauß ansieht, dass er Hochzeitstag hat. Ich tat, als hätte ich Thomas nicht verstanden, lachte ihm blöde zu und ging weiter. »Gott, was für herrliche Rosen«, rief Paola, »früher hast du mir oft Rosen geschenkt.« Den Nachmittag nahm ich mir frei. Wir gingen bummeln. Später trafen wir Bruno und seine Frau zum Essen. »Übrigens ist heute unser Hochzeitstag«, sagte Paola. »Wie süß«, sagte Brunos Frau, »da trefft ihr uns?« »Wann habt ihr Hochzeitstag?« fragte Paola. Das ist nicht eindeutig, sagte Bruno. Eigentlich dreimal pro Jahr. Wir feiern den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, den Tag der standesamtlichen und dann den der kirchlichen Hochzeit. Das ist sehr schön so, sagte seine Frau. Da bekomme ich dreimal was geschenkt. Du bekommst jedes Mal ein Geschenk? Fragte Paola. Huh, machte ich. Ich habe dir auch schon Sachen geschenkt zum Hochzeitstag. Das stimmt, sagte sie. Und außerdem denkst du immer dran. Das ist einfach, sagte ich. Man muss es sich nur im Kalender notieren. Ach so, du hast es dir im Kalender notiert. Aber wo denn sonst? Ich dachte, du hast mit dem Herzen daran gedacht. Ich habe mit dem Herzen daran gedacht, als ich es mir im Kalender notierte. Conclusio, was meine menschliche Entwicklung angeht, sei erstens gut organisiert. Verbirg dies zweitens so gut es geht. Tu drittens stets so, als ob dein ganzes Handeln in Bezug auf deine Frau spontanen Einfällen entspringt. Dann wird viertens alles gut.
Der Hochzeitstag, die Schlussfolge der kleinen Reihe von und mit Axel Hacke, das Beste aus meinem Liebesleben, und so heißt auch die CD aus dem Verlag Antje Kunstmann.